Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Ganz am Anfang schon der Tod. So der Titel vom heutigen Doppelpunkt. Es geht um den frühen Tod im Mutterbauch. Denn wenn ein Kind stirbt, gerade nach der Geburt oder in den ersten Tagen von seinem Leben. Fachleute sagen dem perinatalen Kindstod. Wer Kindstod hört, denkt an früher noch und etwas, was es nur früher noch gegeben hat. Und genau das ist falsch. Tag für Tag sind in der Schweiz im Durchschnitt zwei ältere Paar von dem frühen Abschied betroffen. In den letzten Jahren haben die Fachleute in Kliniken und Spitälern viel darüber gelernt, wie sie die Eltern, die so früh allein gelassen werden, können unterstützen. Im Doppelpunkt von der Cornelia Casis kommt eine verwaiste Mutter, ein verwaister Vater, eine Psychiatrieprofessorin und eine Hebamme und Fachstellenleiterin zu Wort. Ganz am Anfang schon der Tod.
Sechs Tage vor dem errechneten Geburtstermin bin ich zum Arzt gegangen für eine Routinekontrolle in dem Sinn und dort mir wollte die Herztöne vom Kind hören und die waren nicht mehr auffindbar. Das Kind ist gestorben im Bauch, ohne dass ich oder der Mann etwas gemerkt hätte davon.
Wir haben ihn auf die Welt geholt. Und dann ist er eine Stunde bei uns gelebt. Ganz fein. Er hat so ein bisschen nach Luft gerungen, hat ein bisschen Luft bekommen. Aber man hat schon gemerkt, das reicht nicht. Dann ist ab und zu der Kinderarzt gekommen, hat gelassen mit dem, ob die Herztöne noch da sind, hat gesagt, ja, sie werden schwächer. Und nach einer Stunde hat er dann gesagt, ja, jetzt glaube ich, sie aufgehört zu schlagen. Dann gewusst, jetzt lebt er nicht mehr.
Der Michael Weber erzählt von seinem Sohn Leo. Die Beatrice Vöckli erzählt von ihrem Sohn Noel. Die verwaiste Mutter ist 40 Jahre alt und Teefachfrau. Gemeinsam mit ihrem Mann, Roland, hat sie an Weihnachten vor 2 Jahren erfahren, als ihr Kind im Bauch das Leben ausgehaucht hat. Kurz bevor es auf die Welt kam. Der Michael Weber hat gemeinsam mit seiner Frau schon in der 11. Schwangerschaftswoche eine düstere Diagnose entgegennehmen. Die hat sich dann 10 Wochen vor der Geburt bestätigt. Ihres Kind war nicht lebensfähig gsi, hat der Doktor gesagt. Es leide an einer Skelettdysplasie, eine seltene Lune von der Natur. Sein Brustkorb werde viel zu schmal sein, es werde kaum schnaufen und darum nur eine kurze Zeit leben können. 10 Wochen später ist all das wahr geworden. Der kleine Leo ist eine Stunde nach der Geburt gestorben.
Ja, für mich fängt die Elternschaft eigentlich schon intrauterin an. Die waren 9 Monate lang oft Eltern oder je nachdem, wie lange die Schwangerschaft gedauert hat. Und die haben erst die Elternschaft auch schon vorbereitet. Die haben die Wiege zu Hause aufgestellt, die Strampelhöschen gekauft und so. Das sind schon Eltern.
Sie sind schon Ältere. Das sagt Anita Rierer. Sie ist Psychiatrieprofessorin und Chefarztin an der Psychiatrischen Uniklinik zu Basel. Wie kommt sie mit dem frühen Tod von Ungeborenen oder Neugeborenen und ihren Eltern in Berührung?
Ja, es ist natürlich so, dass immer wieder längerfristige psychische Erkrankungen auch entstehen nach diesem perinatalen Kindstod, dass Mütter oder auch Väter Depressionen entwickeln, Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, auch Schmerzstörungen und dass die dann zu uns kommen.
Es gibt Spätfolgen und es gibt auch Auffälligkeiten ganz am Anfang, wenn der Verlust akut ist.
Am Anfang natürlich direkt nach dem Ereignis schon die Trauer manchmal pathologisch wird. zu lang, zu intensiv oder auch ganz verleugnet wird, was auch pathologisch sein kann. Auch da kann es sein, dass wir beigezogen werden von der gynäkologischen Psychosomatik hier im Hause. Aber hauptsächlich dann, wenn es zu längerfristigen psychischen Störungen führt.
Zwei Familien in der Schweiz verlieren ihr Kind kurz vor, während oder kurz nach der Geburt.
Das sind Zahlen, die statistisch erhoben sind. Alle Spitäler, alle Geburtskliniken in der Schweiz sammeln die Zahlen. Wo man nicht klare Datenerhebung hat, ist bei früher Fehlgeburt. Also Frauen, die in den ersten 3 bis 5 Monaten vor Schwangerschaft ihr Kind verdüren, dort gibt es nur Schätzungen. Und dort schätzt man, dass wahrscheinlich jede 3. bis 4. Schwangerschaft in der frühen Fehlgeburt endet. Also das kommt noch dazu, zu diesen 2 Familien pro Tag.
Das sagt Franziska Maurer. Seit 19 Jahren ist sie Hebamme, seit 5 Jahren leitet sie in Bern die Fachstelle Frühgeburt und perinataler Kindstod. Eine Stelle, die genau das versucht zu verhindern, was Psychiatrin als mögliche Folge nach dem grossen Verlust von einem kleinen Kind in ihrem beruflichen Alltag sieht.
Also die Initiative ergriffen, dass es die Stelle überhaupt gibt, haben sowohl betroffene Eltern wie involvierte Fachpersonen. Es war eine Gruppe von Müttern und Vätern, die ihr Kind verloren haben, rund um die Geburt, und von Fachpersonen, Hebammen, Ärzten, Seelsorgerinnen und Seelsorger, die involviert sind in die Begleitung von betroffenen Familien. Und auf beiden Seiten war klar, es gibt zu wenig Unterstützung, sowohl für die Fachpersonen wie für die betroffenen Familien. Also das war die Ausgangslage vor 5 Jahren. Und das hat dazu geführt, die Stelle zu gründen, aufzutun, aufzubauen und weiterzuentwickeln. Und wir haben uns zum Ziel gemacht, in der ersten Stunde, dass wir etwas aufbauen, das in erster Linie die Fachpersonen unterstützt, dass sie indirekt die Eltern so begleiten, dass die genug unterstützt sind und längerfristig die Stelle nicht mehr brauchen. Mhm. Im Moment ist es noch so, und es sieht so aus, dass es das noch einen Moment braucht, dass es ein klares Angebot ist für die betroffenen Familien und für die involvierten Fachpersonen.
Mehr als 1'500 Leute sind in den letzten 5 Jahren initiiert durch die Berner Fachstelle sensibilisiert und weitergebildet worden im Umgang mit so früh verwaisten Eltern. Viel ist erreicht und viel verbessert worden, dort davon später in dieser Sendung. Bleiben wir beim Anfang, wo so entscheidend ist. Bleiben wir bei den nächsten Stunden.
Es war so, als wir die Herztöne nicht gefunden haben, sind wir zuerst einen Ultraschall machen. Dort habe ich natürlich schon so ein bisschen gemerkt, auch etwas stimmt vermutlich nicht. Und als dann der Ultraschall-Kopf auf meinem runden, prallen Bauch hatte, habe ich gespürt, dass er anfängt zu zittern mit der Hand, als er den Ultraschall-Knopf hat. Ja, da habe ich eigentlich nachher die Initiative ergriffen und gefragt, ob das Kind nicht mehr lebt. Und dort war seine Reaktion irgendwo sehr menschlich. Er hat gesagt, ja, es lebt nicht mehr. Das ist einfach Horror. Aber es lebt nicht mehr.
Das ist interessant. Der Arzt, der argumentiert mit seinem Gefühl, er hat nicht irgendwie gesagt, medizinische Wahrscheinlichkeit so und so gross, sondern er hat jetzt schon viele Kinder begleitet auf dem Weg im Leben und sein Gefühl sagt sich, er wird nicht leben können. Das war ein ganz spezieller Moment. Wir wussten, das Kind wird nicht leben. Bei allen Zweifeln, die wir vorher hatten, dann war irgendwie für uns klar, okay.
Und die Hebamme ist mich nachher in die Arztpraxis abholen. Und dort ist nachher genau das passiert. Sie hat mich wie auch als Mutter angesprochen, mit der Art, wie sie auf mich ist zugelaufen. Und das hat die Ebene wie durchbrochen. Also da ist nachher bei mir wirklich die Gefühlswelt vorgekommen. Und hat dann nachher auch zu diesem Zeitpunkt das erste Mal überhaupt können rennen.
Letztlich ist es nicht einmal die Stunde. Wir sind mit dem Leo nach 3 Tagen im Spital heim. Wir hatten ihn noch 4 Tage bei uns daheim, bevor wir dann eine Woche später eine Beerdigung gemacht haben. Und 3 Tage, eine Frau im Kaiserschnitt nach 3 Tagen heim, das geht normalerweise nicht. Aber man ist dann zu Sachen fähig, die man sich sonst nicht vorstellen kann. Meine Frau hat den Weg geschafft haben und irgendwie das fertig gebracht. Einfach die Zeit, das Kind, man hat es vorher gespürt, durch den Bauch, sich Vorstellungen gemacht, die 7 Tage mit ihm zu haben, ihn anzuschauen, anzulängen, von hinten, von vorne, von oben, von allen Seiten, schmecken, einfach, wie eben das Wort sagt, begreifen, ihn können begreifen. Neben dem Begreifen auch das Unfassbare können zu erleben. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, hinter seinen Stirnen, wo da war, die Seele, die dort gehockt ist, die ist fassbar gewesen für mich. Und wie sie sich dann langsam entfernt hat. Und aber lang ist die noch da gewesen. Also lang über die Stunde aus, über Tage, 3 Tage, es ist schwierig zu sagen, wann genau, aber wirklich längere Zeit ist die noch da gewesen.
Ich habe gemerkt für mich einerseits, dass mir wichtig ist, noch daheim zu bleiben, nicht gerade sofort ins Spital zu gehen, dass irgendwo auch die Seele nachher mal mit dieser Nachricht, die da eigentlich uns eröffnet ist, worden. Für mich war es einerseits einmal wie ein Ordnen der Gefühle. Durch das Heimkommen in die traute Umgebung wirklich nochmal wie zu merken, was ist jetzt uns eigentlich eröffnet worden? Wo stehe ich? Wo steht mein Partner? Es hat uns auch Raum gegeben, Informationen einzuholen von der Hebamme. Wie könnte die Geburt aussehen? Und wirklich auch, dass daheimen sind, dort, wo eigentlich wir jetzt seit 9 Monaten eingerichtet sind, dass ein Kind wird kommen, wo der Koffer parat ist für die Klinik mit Strampelhösli drin und so. Jeder Raum war ja schon geprägt mit dieser Zukunft. Und das hat nochmal einem sehr brutal eigentlich auch und schmerzhaft vor Augen geführt, was nachher wird sein, wenn wir zurückkommen ohne Kind. Aber ich glaube, es ist auch einer von diesen ganz vielen Teilen gewesen, wo schon zu einer Heilung nachher beiträgt.
Stolz, nicht Trauer, stolz. Und so habe ich mich auch wirklich gefühlt. Ich habe mich stolz gefühlt auf meinen Sohn, der da ist. Zwar unterdessen schon wieder gestorben ist, aber da ist. Und das kann ich teilen mit anderen. Wir sind dann heim. Und daheim haben wir wie eine zweite Runde gemacht mit unserer Familie. Die sind alle noch einmal gekommen, am Mittwoch vor der Beerdigung, so am 5. Tag, sich dann verabschieden.
Der Leo, Michael Weber, sein Sohn, ist mit einem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Auch das war für die jungen Eltern traurig, der Abschied vom Wunsch von einer natürlichen Geburt. Trotz allem. Beatrice Vöckli hat ihren Sohn Noel tot geboren, mit den Wehen, mit dem Geburtsschmerz, die zu einer natürlichen Geburt gehören.
Wir haben daheim in dieser Zeit auch Fachliteratur noch gekauft, in dieser kurzen Zeit, und auch studiert und haben eigentlich immer wieder gelesen, dass für einen weiteren Trauerweg die Kraft, die man bekommt durch die Geburt, dass das die Kraft ist, die einem nachher auch im Trauerweg helfen kann. Und für mich ist das eigentlich auch sehr nachher einleuchtend gsi. Das war auch ein Zeitpunkt, wo mein Mann und ich nochmal wirklich den Bauch mit Öl eingerieben haben und uns wirklich auch von diesem Bauch verabschiedet haben. Dabei war immer die Hebamme und sie hatte ein unglaublich gutes Gespür für Nähe und Distanz. Sie hat wie gemerkt, dann, als wir den Bauch massiert haben, ist sie rausgegangen, hat wieder ein paar Sachen parat gemacht, ist aber gleich reingeschaut. Und es war ein Zeitpunkt, wo so schmerzhaft war, sich zu verabschieden, wie der erste Abschied. Da musste ich wirklich extrem rennen. Und dann ist das wie normal in einer zweiten Phase so richtig aus mir rausgekommen, der ganze Schmerz von dem, dass unser Sohn nicht leben wird. Der Noel ist am nächsten Tag, am Morgen, am 24.12. nachher auf der Welt gewesen. Es war für mich eine gute Geburt, eine stimmige Geburt. Es ist gut gegangen. Und habe wirklich gemerkt, so die Frage, was ist, wenn das Kind auf der Welt ist, für mich war das Himmel auf Erde gewesen. Einfach den Noel in den Armen zu behalten. Ja. Es war ein ganz intensiver Kontakt, eine unglaubliche Freude, Mutterstolz und auch Vaterstolz. Also, ich höre das Wort auch so gerne. Also, auch vom Roland, von meinem Mann, also zu merken, ja, wie er auch durch das mitgegangen ist.
Unerwartet und erstaunlich ist es vielleicht das Gefühl vom älteren Stolz. Aber es ist ernst zu nehmen für alle, die verstehen und hilfreich sein. Wie beschreibt die verwaiste Mutter das Gefühl vom ersten und letzten Körperkontakt zu ihrem totgeborenen Sohn?
Still, weich, am Anfang warm und das Irritierende sehr schnell kalt. Also kalt im Sinn von einfach den Körper auf sich zu spüren und plötzlich merkt man, der Körper wird relativ schnell wirklich nachher kühl, weil er ist ja nur noch gewärmt gsi von meinem eigenen Körper, von meinem Bauch.
Also für mich ist der Verlust eines Kindes wirklich eins der schlimmsten Dinge, die einem passieren kann. Das hat mich natürlich sehr berührt. Jeder hat ja auch seine persönlichen Erinnerungen. Und wir wissen auch aus der Lebensereignisforschung, dass der Tod eines Kindes wirklich zu den ganz schlimmen Ereignissen gehört. Von daher bin ich sehr froh, dass diese Totgeburten auch jetzt in der Medizin, im Spital von allen Betreuern sehr viel ernster genommen werden als früher.
Das ist auch ein Verdienst von Franziska Murer und ihrer Berner Fachstelle Frühgeburt und perinataler Kindstod. Die Fachleute wissen, es braucht Begleitung, es braucht Verständnis für unerwartete Gefühle, es braucht Wissen, es braucht Standfestigkeit. Und es braucht Zeit. Viel Zeit. Wir haben es gehört, für Beatrice Vögtli zum Beispiel war es ganz bedeutsam gewesen, nach der Schreckensdiagnose mit dem toten Kind im Bauch einfach in Ruhe noch einmal heimzugehen. Franziska Murer erläutert das.
Das stimmt genau. Und es ist vor allem ein direkt Anknüpfen dort, wo die Mutter und der Vater sind. Also man darf nicht vergessen, dass wenn Eltern konfrontiert sind mit dieser Diagnose, mit dieser Mitteilung, dass ihr Kind im Mutterleib gestorben ist, das ist entweder in der Arztpraxis oder das ist im Spital. Und das ist eine Ausnahmesituation und auch ein Ausnahmeort. Das ist nicht das normale Leben. Und sobald ein Paar wieder daheim ist, in der gewohnten Umgebung, wo sie eben all die Spuren sehen, alles sehen, was eigentlich der Apparat ist, kommt ganz ein anderes Realisieren, was das bedeutet. Und es kommt vor allem wieder die Empfindung von wir als Paar, wir als Eltern mit unserem Kind. Wenn alles so schnell geht und wenn das alles jetzt zum Beispiel alles im Spital passiert, ist es sehr so isoliert und einfach nicht angeknüpft an das normale Leben, normale Anführungszeichen. Ich denke, es ist eine sehr menschliche Reaktion, dass wenn etwas Schlimmes passiert, dass man will, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht. Wenn ein Kind noch im Mutterleib stirbt, ist häufig so der Wunsch von «Macht schnell, macht am liebsten eine Narkose, einen Kaiserschnitt, macht, dass es vorbeigeht». Und gerade in dieser besonderen Situation brauchen Eltern Unterstützung, zu realisieren, wir sind trotzdem Eltern, wir bleiben Eltern von diesem Kind für den Rest von unserem Leben. Da ist nicht etwas, das vorbeigeht. Also mit der Geburt ist nicht alles vorbei. Und dort ist die Aufgabe von uns Fachpersonen, sie dementsprechend zu unterstützen. Also ihnen auch zu vermitteln, von, wir können nicht das schnell erledigen, wir können es nicht schnell hinter uns bringen.
Hinter sich bringen. Was vorbei ist, ist vorbei. Unwiederbringlich. Und das Unwiederbringliche, wissen die Fachleute, ist genau das, was später unter Umständen der Betroffenen so zu schaffen macht. Was aber ist der tiefere Sinn vom Geburtsschmerz mit der traurigen Aussicht auf einen Abschied für immer? Die Hebamme Franziska Murer.
Ich will nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Ich denke, es ist gut, dass wir schauen, was sind für Ressourcen da, was sind für Chancen da, wenn ein Kind spontan auf die Welt kommt, wenn eine Frau das Kind spontan gebären und was hat es für eine Konsequenz, wenn es ein Kaiserschnitt ist. Es ist auch da wieder der Teil vom Wollen verschonen. Also das ist etwas, was man häufig auch begegnet als Aussage. Das kann man doch dieser Frau nicht noch zumuten, dass sie jetzt noch Schmerzen haben muss, wenn das Kind nachher nicht einmal lebt. Und das kommt darauf an, was man für ein Verständnis hat, von warum ist die Geburt so, wie sie ist. Also es ist so, dass spontane Geburt, eine natürliche Geburt, eine Ressource ist für das Mutterwerden. Und das ist eine Ressource, die ganz wichtig ist und auch stark ins Gewicht fällt, wenn das Kind tot auf die Welt kommt.
Sie meinen das hormonell?
Unter anderem hormonell. Also die hormonellen Aspekte sind die, dass eine Geburt, der Geburtsschmerz, aber auch Pause, die es immer wieder gibt zwischen den Wehen, dass das eine Vorbereitung ist, auf, dass eine Frau überhaupt bereit ist, ihr Kind zu gebären. Dass es überhaupt, dass sie es lassen lassen, dass es darf kommen, aber dass sie nachher auch bereit ist, die Arme aufzumachen und das Kind in die Arme zu nehmen. Und das ist ein Phänomen, das man in Bezug auf Schmerz nur bei der Geburt hat. Also als Mensch nimmt man nie das in die Arme, das ihm weh macht, das Grund ist für den Schmerz. Das ist wirklich das Phänomen, das man nur bei der Geburt kennt. Wenn wir unterstützen wollen, dass sich eine Mutter als Mutter erlebt, auch wenn ihr Kind tot auf die Welt kommt, dann ist es sicher förderlich, die Ressourcen Geburt eben dir zu nutzen.
Auf was kommt es an nach der Geburt?
Also grundsätzlich das Gleiche wie sonst bei der Geburt, nämlich die Familie in Ruhe lassen, ihnen viel Zeit geben, um die neue Situation lernen zu kennen, das Kind lernen zu kennen, das auf die Welt gekommen ist. Wenn ein Kind tot auf die Welt kommt, die hat vorhin die Frage gestellt, wegen der Zeit, ist nicht viel Zeit. Also auch wenn man nicht pressiert, aber das ist sehr begrenzt. Und dort ist es einfach in jedem Moment wichtig, eben nicht zu pressieren und ein paar Stunden diesen Eltern zu lassen, ganz ungestört mit ihrem Kind.
Und was ist zu bedenken, wenn das Kind zuerst lebt und kurz nach der Geburt stirbt, so wie der Leo im Michael Weber's Sohn?
Dort ist sicher ein Unterschied, ob die Eltern schon während der Schwangerschaft gewusst haben, dass ihr Kind kurz nach der Geburt wird sterben oder ob das ganz unverhofft passiert. Also wenn es unverhofft passiert, ist es ja immer auch begleitet, meistens von Notfallmassnahmen, von Notfalluntersuchungen, weil man eben nicht, das nicht erwartet hat. Also mit sehr viel Hektik, mit viel Aufregung. Eltern, die es vorher schon gewusst haben, können sich anders vorbereiten, können sich auch Gedanken machen, wie wollen sie die kurze Zeit, die ihnen bleibt mit ihrem Kind, wenn es noch lebt, gestalten. Also es ist auch ja, wirklich ein Vorbereiten, ist auch ein Mit-Einbeziehen von Kindern, die schon da sind, zum Beispiel, mit Einbeziehen von Grosseltern, Freunden, Gotten, Göttin. Wenn es unverhofft ist, müssen die Eltern schneller auf die Idee kommen, das alles zu machen, oder sie sind eben darauf angewiesen, dass Fachpersonen sie dort unterstützen und helfen, daran zu denken.
Ich glaube, dass die größte Herausforderung ist, dass man sich wirklich der Trauer stellt. Der Betroffene selbst, die Betroffenen, aber auch die Betreuer, dass man das nicht einfach verdrängt und meint, dann wird es schon schnell gut, sondern dass man weiß, dass es viel, viel besser ist für die Langzeitprognose, für das Langzeitbefinden, wenn man sich dem stellt, sich mit dem auseinandersetzt. Aber das ist natürlich gleichzeitig auch eine Herausforderung, denn das kann erstmal schmerzlich sein.
Ganz am Anfang schon der Tod. Sie lösen der Doppelpunkt. Es beschäftigt dies der Tod im Mutterleib, unter der Geburt oder in den ersten Tagen vom kleinen Leben. Die Fachleute sagen dem der perinatale Kindstod. In der Schweiz trifft das Schicksal 2 Familien pro Tag. Das ist viel mehr, als die meisten von uns wurden annehmen. Ich bin im Gespräch mit der Hebamme Franziska Murer von der Berner Fachstelle Frühgeburt und perinataler Kindstod. Ich rede mit der Basler Psychiatrieprofessorin Anita Riecher und ich habe einer betroffenen Mutter und einem betroffenen Vater zugelost. Was sind in der Geschichte vom frühen Abschied die allerschlimmsten Momente gewesen?
Es hat wie 2 Momente. Das eine war, wo wir in der 30. Woche wirklich definitiv erfahren haben. Der Schock.
Ja, in der ersten Phase war wirklich das Schlimmste gewesen. dem Mann seine Telefonnummer zu wählen und ihm mitzuteilen, unser Kind ist tot. Ein anderer Punkt war der, wo wir daheim waren und nachher ins Spital wollten fahren zur Geburt und das Taxi bestellt haben. Und wir sind in das Taxi reingestiegen, ich mit dem grossen Bauch. Zu merken, der Taxichauffeur denkt schon so, oh, jetzt geht's los, schaut ihm so klein mit lichtfreudigen Augen an, möchte eine Bemerkung machen und realisiert vermutlich, etwas stimmt nicht. Sie sind sehr durch, die zwei, und die nicht dergleichen und so. Und dort habe ich wirklich so gemerkt, für mich ist das Bild gekommen, wir gehen jetzt zum Henker.
Und der zweite schwierigste Moment ist wirklich die physische Trennung zwischen Leo und uns gewesen. Vor der Beerdigung. Und wir haben das Sarg uns heimbringen. Wir haben das bei uns daheim gehabt. Der Bestatter hat sich angeboten, dann dabei zu sein oder nicht. Wir haben gefunden, nein, wir wollen das alleine machen. Und wirklich gewusst, okay, um 2 ist Beerdigung, irgendwie so um die 11, 12, und jetzt müssen wir den Sarg zumachen. Hingehen, den Deckel drauf tun, zuschrauben, den Schritt zu machen, selber dazu zu bringen, die Verbindung zu kappen. Ich meine, es hat noch viele andere Verbindungen, aber es ist so die für uns Menschen auf dieser Erde so wichtig ist, dass können etwas spüren, anlängen. Das war extrem schwierig gewesen. Und gleich haben wir es geschafft. Und das ist auch befremdend im Nachhinein. Etwas, was man sich nicht vorstellen kann, wo das menschliche Vorstellungsvermögen, das Eltern sich selber von ihrem Kind trennen, das weggeben, dass man das kann, das hat mich fast um den Verstand gebracht. Wirklich das Gefühl gehabt, ich bin fähig zu etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Zu was bin ich echt sonst noch fähig, was ich mir nicht vorstellen kann? Könnte ich echt jemanden umbringen?
Auf die 2 ganzen Jahre gesehen, merke ich, war für mich eine ganz grosse Schwierigkeit, zu erleben, wie eine Gesellschaft eigentlich absolut überfordert ist mit so einem Erlebnis und aus dieser Überforderung heraus eigentlich sehr lieb gemeint sofort Hoffnung macht auf ein nächstes Kind. Und ich war wirklich gefordert vom Tag, wo der Noel auf die Welt kam. Von dann an ist eigentlich jedes Mal, jeden Tag von meinem nächsten Kind geredet worden. Und das ist für mich wirklich das, was ich sage, das hat genau so einen Stellenwert eingenommen wie die Schreckensnachricht auch.
Das ist eine Abwertung vom Leo, von seinem Leben, das hier geworden ist und leider nicht mehr weitergeht auf dieser Welt. Ich in meiner Trauer beim Leo, in seiner Geschichte. Und dann kommt jemand und sagt, er redet von irgendeinem Kind, das dann irgendwann wird sein. Das brauche ich in dem Moment nicht. Ich bin beim Leo und will beim Leo sein.
Naja, zunächst mal ist Trost natürlich etwas, was man geben will, eine ganz verständliche Reaktion. Aber wenn man zu schnell über die Schmerzen weggeht, dann kann es auch verletzend sein. Dann kann es sein, dass die Betroffenen sich nicht in ihrem Schmerz ernst genommen fühlen. Und deswegen ist es viel, viel besser, einfach am Anfang zuzuhören, Interesse zu zeigen und nicht auf die schnellen Lösungen gehen. Unsere Zeit ist so schnelllebig, man will immer schnell die Lösungen haben und diese Entschleunigung hinzukriegen, Trauer zuzulassen, sich Zeit zu nehmen, zu reden, die Gefühle offen zu legen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch in der Paarbeziehung zwischen den Eltern, diese Sprachlosigkeit zu überwinden. Gerade die Männer haben da oft Schwierigkeiten, dann über ihre Gefühle zu reden und die wirklich aus der Reserve zu locken und ihnen zu zeigen, über Gefühle zu reden, ist keine Schwäche, sondern das kann eigentlich zu einer Stärkung letztlich beitragen. Das finde ich ganz wichtig.
Ich mache die Erfahrung, dass sowohl die Fachpersonen, die mit einer betroffenen Familie zu tun haben, wie aber auch das Umfeld, also Familienangehörige, Freunde, häufig so in eine Haltung kommen von Eltern wollen schonen und schonen in Anführungszeichen. Also mit nicht ansprechen, ein Thema aus dem Weg gehen. In ganz akuten Situationen erlebt man das häufig im Spital, dass Fachleute das Gefühl haben, wir müssen den Eltern alles abnehmen oder wir sagen ihnen noch nicht alles, wir sagen es dann später oder gescheiter gar nicht. Und das ist eine Vermeidungsstrategie und ist auch ein nicht ganz ernst nehmen und es nicht wirklich respektieren, was da passiert. Und ich mache die Erfahrung, dass Eltern selber sehr dankbar sind, wenn man ihnen zumutet, was da ihr Schicksal ist und wenn man ihnen auch zumutet, dass sie mit dem einen Umgang finden. Und etwas, was betroffene Familien immer wieder sagen, ist, dass sie zusätzlich noch sehr, sehr verletzt sind, wenn man ihnen aus dem Weg geht oder wenn man eben mit dem Thema schneidet. Das ist etwas, was sehr viele Mütter und Väter erleben, dass man einfach nicht darüber redet. Und das ist wie ein Negieren, wie wenn das nicht passiert wäre. Das ist etwas, was sich in den letzten Jahren stark verändert hat. Mir war so vor 15, 20 Jahren noch klar der Meinung, dass es besser ist für eine Mutter und für einen Vater, wenn sie ihr totgeborenes Kind nicht sehen. Also mir hat dann das Gefühl gehabt, es ist hilfreich für die Eltern, wenn sie ihre Tochter, ihren Sohn nicht sehen, wenn das Kind möglichst schnell wegkommt. Und hat zum Teil die Eltern noch beraten im Sinne von, das Beste ist, wenn ihr es vergessen und so schnell wie möglich wieder schwanger werden, noch einmal ein Kind hat. Also die Tendenz von schnell hinter sich bringen, schnell erledigen. Und das weiss man mittlerweile klar, dass das nicht eine lebensförderliche Strategie ist. Also man kann so ein einschneidendes Erlebnis nicht einfach vergessen. Man kann es sehr wohl verdrängen, aber man kann es nicht vergessen. Und wir machen klar die Erfahrung, dass es förderlich ist, wenn eine Mutter ihr Kind sieht, die Möglichkeit hat, es zu sehen, ein Vater auch, wenn sie die Möglichkeit haben, einen Moment als Familie zu sein. Das heisst nicht, dass das für jede Familie das einzig Richtige ist, aber dort im Sinn von unterstützen, konfrontieren und nicht schonen. Also das vermeintliche Schonen.
Das vermeintliche Schonen. Wo sieht denn die Rauchfachfrau und Hebamme die Gefahren von der Schonung?
Für mich ist das, was unter Schonen läuft, häufig ein Wegnehmen von Gelegenheiten, von Möglichkeiten. Also etwas, was noch möglich wäre, nicht möglich machen. Also jetzt gerade der Kontakt mit dem Kind, das ist nur dann möglich. Das ist nur nach der Geburt in dieser kurzen Zeit möglich. Und mit dem vermeintlich, also das Gefühl haben, es ist besser für die Eltern, wenn sie ihr Kind nicht sehen, nicht mit ihm Zeit verbringen, nimmt man ihnen eine Möglichkeit, sich als Eltern zu erfahren, zu erleben. Die Erfahrung machen wir auch hier still. Wir haben immer wieder auch Telefon von Müttern, die ihr Kind vor 20, 30, 40 Jahren verloren haben und die genau mit diesen Aussagen kommen von: Ich habe all die Möglichkeiten nicht gehabt, ich habe meine Tochter nie gesehen, ich weiss nicht, was man mit unserem Kind gemacht hat. Und die noch nach 40 Jahren mit dem hadern. Also jetzt gerade zuerst in Bezug auf den Vater. Gerade dort ist der Faktor Zeit auch wichtig. Ein werdender Vater hat schon einen Kontakt zu seinem noch ungeborenen Kind, aber auf eine andere Art als die Frau, die es spürt, die es dreht, die es spürt, bewegen. Und Väter sind viel mehr darauf angewiesen, dass sie ganz konkrete, praktische Möglichkeiten haben, nachher sich als Vater zu erleben, auch mit Handlungen. Beispiel, das Kind in die Arme nehmen, das Kind einmal zu baden, das Kind anzuschauen, zu begreifen. Das Sinnliche, was wir schon angesprochen haben, was für eine Frau schon möglich ist während der Schwangerschaft, ist für einen Mann erst möglich, wenn das Kind da ist. Also dort ist es wichtig, gut darauf zu achten, dass Väter eine Gelegenheit haben, sich als Vater zu erleben. Oder auch ganz konkret etwas können zu machen für das Kind. Das sind ganz andere Handlungen, wenn ein Kind tot auf die Welt kommt, als wenn es lebt. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Vater selber ein Särgli machen will.
Das hat sich wirklich zunehmend gezeigt in den letzten Jahrzehnten, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man gleich am Anfang auch diesen perinatalen Kindstod sehr, sehr ernst nimmt, drüber spricht, drauf eingeht und nicht einfach verleugnet. Es war ja früher eher so, dass man die Kinder mehr wie Abfall betrachtet hat. Sie haben ja auch keine richtige Bestattung bekommen. Und heute hat man zunehmend realisiert, dass Mütter und auch Väter schon eine Bindung zu den Kindern aufgebaut haben und dass es wirklich ein echter Verlust eines Menschen ist und dass man da auch entsprechend damit umgehen muss.
Das war in der Zeit, in der ich Hebammen gelernt habe, wo ich auch eigentlich lernen als Hebamme, was ist es meine Aufgabe, eine Familie zu begleiten in einer Verlustsituation. Und ich habe nichts gelernt dann. Ich bin in der Ausbildung nicht vorbereitet worden, dass das auch ein Teil der Hebammenarbeit ist. Was ich miterlebt habe während der Ausbildung, aber auch in den ersten Jahren als Hebamme, war klar noch die Tendenz, von möglichst schnell hinter sich zu bringen. Es war auch so, dass man sich dann vielleicht gerade so anfangen Gedanken machen, was wäre eigentlich ein würdiger Umgang mit dem verstorbenen Kind. Das vor allem in Bezug auf, wo kommt es her, wo wird es beerdigt. Das hat dann etwa gerade angefangen. Und das ist passiert, auch dass es überhaupt einen Umschwung hat gegeben, weil betroffene Eltern anfangen nachfragen, anfangen wünschen, wie sie das gerne möchten. Also es ist klar von Seiten der Eltern gekommen.
Die betroffenen jungen Eltern haben viel bewirkt in den Spitälern. Aber der Stimmungswandel hat noch einen anderen Grund, meint die Basler Psychiaterin.
Die Psyche hat ihren Stellenwert stärker bekommen.
Die Hauptsache, was sich verändert hat, ist, dass man sie wirklich als Eltern behandelt. Ich denke, früher ist eher eine Frau, die ein totes Kind geboren hat, als Patientin behandelt worden. Der Vater von dem Kind war zwar dabei, aber ist nicht wirklich in dem Sinn beachtet worden. Und heute ist es klar, dass man weiss, wir haben es mit einer Familie zu tun. Mit einer Mutter, mit einem Vater und mit einem Kind. Und das macht ganz eine andere Ausgangslage und prägt natürlich auch die Arbeit. Wo man es ganz deutlich merkt, ist in der Sprache. Also es macht einen grossen Unterschied, ob man von einer Patientin redet, die ihr totes Kind geboren hat, oder ob man von einer Mutter und einem Vater mit ihrer Tochter redet. Also schon, wenn man von der Tochter und vom Sohn redet, wenn man von der ganzen Familie redet, wenn man das Kind beim Namen nennt, wenn man ihnen klar zugesteht, dass jetzt geht es um eine Geburt, jetzt geht es um das Älterwerden, jetzt geht es um Zeit mit eurem Kind. Das ist ganz eine andere Ausgangslage, als wenn man sagt, man muss einen Eingriff machen.
Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns als Helfer da nach den Bedürfnissen der Betroffenen richten und auch die Angehörigen, die Freunde sollten einfach vor allem zuhören, was braucht der andere jetzt wirklich und sich nicht aufdrängen oder irgendwelche Hilfen aufdrängen. Das kann dann auch leicht mal zu viel sein, ja.
Was hat sich verbessert im Umgang mit dem kleinen Leichnam?
Dass man das verstorbene Kind wirklich als Kind behandelt. Also, dass man es anschaut, dass man es in die Arme nimmt, dass man es in ein Bettchen legt. Vor 20 Jahren war es gang und gäbe, dass man ein totgeborenes Kind so in eine Nierenschale gelegt hat, also so in eine Metallschale und in ein Abstellräumchen in einem Spital. Also das ist selbstverständlich, das hat man einfach so gemacht. Und ich habe vorhin gesagt, es hat Veränderungen auf Initiativen der betroffenen Eltern, aber auch auf Initiativen von Fachleuten, Hebammen, Ärztinnen und Ärzten, die das nicht mehr über das Herz gebracht haben, so mit diesen Kindern umzugehen. Also dort ist wirklich ein Schritt passiert.
Kommen und gehen, werden und sein, bleiben. Das steht auf der Geburtsanzeige vom Leo, der am 13. Mai 2005 auf die Welt kam und am gleichen Tag gestorben ist. Dazu ein Satz vom kleinen Prinz, ein Satz vom Antoine de Saint-Exupéry. Und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Gestorbene Neugeborene werden nicht mehr totgeschwiegen. In den Kliniken nicht mehr, bei den betroffenen Familien nicht mehr und auch in dieser Sendung ist von ihnen gedreht. Es hat sich vieles verändert, auch auf den Friedhöfen.
Es ist so, dass die Rechtssituation in der Schweiz so ist, dass ein Kind, das nicht meldepflichtig ist, also ein Kind, das vor der 22. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommt, eigentlich nicht als Kind gilt rechtlich und somit auch nicht Anrecht hat auf eine Bestattung auf einem Friedhof. Mit der ganzen Veränderung, dass man das Kind wirklich als Kind eben auch respektiert, ist der Wunsch gekommen, vor allem auch von den Eltern, dass sie eben auch ein fehlgeborenes Kind können beerdigen, bestatten. Und dort hat es mittlerweile auf ganz vielen Friedhöfen in der Schweiz Möglichkeiten von speziellen Grabfeldern, wo eben die nicht meldepflichtigen Kinder können beerdigt werden können. Und wir machen die Erfahrung, dass das für Eltern ganz ein wichtiger Teil ist, einfach zu wissen, dass das Kind an einem würdigen Ort ist und auch an einem Ort ist, wo andere Kinder beerdigt sind. Also, dass es wirklich eben einen Platz überkommt im Leben von dieser Familie, aber auch ganz also örtlich ein Ort ist, wo das Kind ist, wo sie auch wieder hergehen können, wo sie gehen können, aber wo sie nicht müssen.
Viel ist erreicht. Die Fachstelle in Bern gibt es seit 5 Jahren. Jetzt gibt es ein schweizweites Netz von Fachleuten, die voneinander wissen. Die Fachstelle vermittelt Kontakt in der ganzen Schweiz. Ihre Homepage gibt erste Orientierung. Man findet sie unter www.fpk.ch. Beratungen sind gratis. Die Fachschulungen sind kostenpflichtig und von Spendengeldern hängt das Überleben der Fachstelle ab. Die Geldnot ist ein Durchbrenner. Wer gibt schon Geld für verlorene Kinder? Wer engagiert sich für trauernde Eltern? Wer in seiner Nachbarschaft, in seiner Familie, in seinem Freundeskreis mit dem perinatalen Kindstod in Berührung kommt, weiss oft nicht, was sagen, was machen. Aus der verständlichen Hilflosigkeit entsteht da und dort verletzender Trost. Wir haben schon davon gehört. Was aber ist denn wirklich hilfreich im Schmerz von der Erschütterung, wollte ich von der Beatrice Vöckli und dem Michael Weber wissen.
Das eine ist, wahrgenommen zu werden als Eltern, als wordnige Eltern. Und das zeigt sich in ganz verschiedenen Facetten. Also bei uns, wir haben im Büro einen Untermieter, der mit der Kaffeepause, er ist höheren Alters, seine Kinder kurz vor dem Ausflügen, mit ihm zu diskutieren, wie das ist, müssen Kinder gehen zu lassen, auf gleicher Augenhöhe. Da können, von Vater zu Vater zu diskutieren, das ist beispielsweise eine Reaktion, die ich extrem hilfreich gefunden habe. Überhaupt das Interesse an Geschichte, an meiner Geschichte, an unserer Geschichte. Neugierige Fragen. Wie war denn das, als er gekommen ist? Wie war die Stunde? Warum haben sie ihn nach Hause genommen? Und so weiter. Fragt doch einfach, statt irgendwelche Annahmen zu treffen, lass mich doch erzählen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt.
Mir haben ganz verschiedene Sachen geholfen. Ich kann verstehen, wenn jemand nicht Wort findet in dieser Situation. Und es war so schön, wenn nachher einfach vor der Haustür eine Kerze gestanden ist oder ein Tannenast oder ein Kärtchen im Briefkasten, wo nur steht, es tut mir so sorry. Und einfach so einfache Worte. Ich habe auch von meinem Bruder einen Anruf bekommen, vom Telefonbeantworter, und er hat keinen klaren Satz geredet. Also so zusammenhanglos. Er ist ins Stottern gekommen, er hat 5-mal neu probiert zu reden und zu trösten in dem Sinn, aber er hat es wie nicht stand gebracht. Und das war für mich etwas sehr Tröstendes gewesen, weil es hat genau den Zustand, den ich ja mich drinnen befinden, hat es wie widerspiegelt. Und das war für mich so gut gewesen, weil die Leute wie zu ihren Gefühlen sind gestanden und haben gesagt, ich bin fassungslos, ich weiss nicht, was sagen.
Das Aufzeigen von Möglichkeiten. Und so Schritt für Schritt begleitet zu werden auf eine Art und Weise, die Kontrolle völlig bei einem lässt. Und einem aber auch nichts beschönigt. Auch ganz pragmatische Fragen, wo wir einfach die haben können besprechen, einerseits eben mit der Sabine Graf, unserer Hebamme, die uns begleitet hat, oder mit dem Bestatter. Das war wesentlich gewesen, wirklich auch sich können vorstellen, auszumalen, was kommt auf uns zu und einen Weg zu finden, dort zu gehen.
Etwas vom Wichtigsten für die Fachleute uns gegenüber ist wirklich zu akzeptieren, ich bin Mutter von meinem Kind und der Vater ist der Vater von seinem Kind und dass wir eigentlich sehr gut spüren, was wir brauchen. Und Fachpersonen können uns wie unterstützen, mit Entscheidungsmöglichkeiten aufzeigen, ins Gespräch kommen. Und es ist einfach so hilfreich, wenn sie einem aber nachher auch die Entscheidungen selber fällen.
Ausgerechnet der Wunderfitz scheint hilfreich, wo doch die meisten immer noch denken, das verletzt nur. Ausgerechnet das Eingeständnis von Spruchlosigkeit scheint zu trösten, wo doch die meisten denken, das belastet die verwaisten Eltern noch mehr.
Der Arzt nach der Geburt, wo der Noel auf der Welt war, ist er meinem Mann einen Kaffee holen. Und er hat es gebracht. Ich meine, das ist eine Kleinigkeit, aber er hat gerade so gut können, irgendeiner Schwester sagen, bringt dem Herr Vögtli einen Kaffee. Mhm. Aber er hat es geholt und er hat es meinem Mann gebracht. Manchmal sind es die Kleinigkeiten, auch von Fachpersonen, die ihm ganz viel bedeuten.
Gerade weil die Zeit so kurz ist und weil es so wenig gemeinsame Zeit gibt mit dem Kind, sind wirklich Erinnerungsstücke, Spuren von dem Kind ganz wichtig. Also es kann sein ein Foto, es kann sein ein Abdruck vom Füssli, von den Hängen. Es gibt Eltern, die eine Haarlocke von ihrem Kind aufbewahren und behalten. Es kann aber auch sein ein Tuch, wo das Kind drinnen ist, eingewickelt war. Einfach etwas, das deutlich macht, dass das Kind ist wirklich da war. Spuren.
Die Spuren, sagt Hebamme und Fachstellenleiterin Franziska Maurer, die Spuren sind wichtig. Und was sagt sie Menschen, die all das übertrieben finden? Menschen, die sagen, wir können auch zu viel zelebrieren, zu viel trauern, zu viel reden über den Verlust.
Also bei allem, was wir jetzt besprochen haben, das gilt nicht als Regel oder als Rezept für alle verbindlich. Das ist eine Orientierung, eine Richtung, wie man begleiten kann als Fachperson. Und in Bezug auf all die Fragen, was soll man denn alles machen, was ist nötig, was ist vielleicht sogar übertrieben, da masse ich mir nicht anzusagen, was da richtig und was da falsch ist. Also im besten Fall gelingt es, dass wir eine Familie so begleiten, dass die selber entscheiden können. Weil sie wissen für sich genau, was sie brauchen. Und es ist unsere Aufgabe als Fachperson, das zu respektieren, die Art, wie sie es machen, aber sie dort zu unterstützen, wo wir merken, sie brauchen Hilfe, eben gerade weil sie so unvermittelt ist und so unvorbereitet.
Er sind noch jung, er können ja wieder ein Kind haben. Das, was von den Betroffenen als verletzender Trost empfunden worden ist für Michael Weber und seine Frau Wirklichkeit geworden. 3 Jahre nach dem Leo ist ihre Tochter Ronja auf die Welt gekommen. Es sind 3 Jahre zwischen den beiden ungleichen Geschwisterten. Ein Abstand, den die Psychiatrin Anita Riecher günstig findet.
Ich denke, das eine ist natürlich, dass man unbedingt psychische Störungen behandeln sollte, bevor man wieder schwanger wird. Dass man eben möglichst nicht mit einer Depression in die nächste Schwangerschaft gehen sollte, weil das natürlich negative Folgen für das nächste Kind hat, für das Ungeborene, und auch negative Folgen nachher nach der Entbindung für die Mutterschaft, Vaterschaft haben kann. Was mir immer eine große Sorge ist, dass eben Mütter, die dann mit einer Depression schwanger sind, mit einer Depression entbinden, dass da dann eben doch die Mutter-Kind-Bindung beeinträchtigt ist, die Beziehung zum nächsten Kind beeinträchtigt sein kann. Dass diese Mütter, wenn sie depressiv sind, sich einfach dem Kleinen dann nicht so richtig zuwenden können. Also das ist mir was ganz, ganz Wichtiges, dass man nicht zu schnell die nächste Schwangerschaft plant, sondern sich vorher behandeln lässt. Trotzdem, auch wenn man dann ganz gesund ist, das sind sicher Ängste. Und da kann es während der Schwangerschaft dann auch wieder zu psychischen Problemen, zu Konflikten kommen, dass sie sich dann schnell Hilfe holen. Da gibt es auch in der Schwangerschaft oder in der Postpartalzeit sehr gute Behandlungsmethoden, wo wir dann gern unterstützen.
Ja, das ist schon das, wo man letztlich auch irgendwie muss schlagen kommen mit dem Gesamterlebnis, das man hatte vorher. Es wirkt sich darauf, wie man im Leben steht. Und irgendwie ist für uns der Tod halt wirklich ein Teil vom Leben geworden. Und das heisst auch, dass man irgendwo dann fast täglich daran denkt, an die Endlichkeit vom Leben, vom eigenen Leben, vom Leben vom Kind, von dem werdenden Leben, das eben in der zweiten Schwangerschaft da ist.
Der junge Vater erinnert sich an die zweite, ganz andere Geburt.
Am Schluss, man steht da, wie gegenüber dem Tod, gegenüber dem Leben gleich. Einfach mit staunenden Augen, mit einer Unfassbarkeit, wie so etwas kann funktionieren. Sie fordert. Und der Leo fordert nichts mehr. Und das ist das, was irgendwo schmerzhaft geworden ist, so in dieser Zeit. Wie werden wir jetzt im Leo gerecht? Müssen wir ihm überhaupt noch gerecht werden? Das war so diese Frage, die sich dann gestellt hat.
Im Leo, seine Eltern wissen jetzt, sie haben für den Leo alles getan, was zu tun war. Sie haben ihm alles gegeben, was zu geben war. Was ist für die Folgekinder wichtig, zu wissen über das Geschwisterte, das vor ihnen war und jetzt nicht mehr auf der Welt ist?
Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich denke, das Entscheidende ist zum einen, dass die Mutter oder der Vater signalisiert, du bist ein Individuum, du bist nicht einfach nur der Ersatz für dieses Kind.
Ich glaube, das wird sehr so langsam aufbauend sein. Mal erzählen, dass vor ihr mal ein Bruder unterwegs war und wieder weitergegangen ist. Ich kann mir so nicht genau vorstellen, in welchem Alter wir genau was erzählen, aber ich habe das Gefühl, wir werden das sehr offen sein und ihr das auch zutrauen und zumuten, dass sie das irgendwie mit dem umgehen kann. Ich habe mir sonst in der Verwandtschaft auch meine Schwägerin, die auch einen Bruder verloren hatte vor ihr. Und für sie war das immer so ein Schutzengel gewesen. Das ist ein möglicher Ansatz. Ich weiss noch nicht, ob das der ist, wo wir werden wählen. Da wird Franja sicher auch ihren Teil dazu beitragen, wie der Leo dann für sie wird einen Platz haben. Bis jetzt, so, wir haben Hand- und Füßabdrücke, die wir gemacht haben von ihm, wo auch ein bisschen etwas Physisches noch irgendwie übrig bleibt, Fotos von ihm, die wir dann sicher bei irgendeiner Gelegenheit ihr noch mehr werden zeigen, mehr werden erzählen. Aber das ganz Sachte, das braucht Zeit und hat Zeit.
Also das ist ein wichtiges Thema, gerade wenn nachher noch Kinder kommen, muss man ja irgendetwas haben, um ihnen erzählen, dass da eine Schwester oder ein Bruder schon da war. Und das ist sicher einfacher, wenn es eben Fotos gibt, wenn es Gegenstände, wenn es Spuren gibt. Und sobald dass man so Sachen hat, die Zeichen sind von diesem Kind, bekommt so viel mehr Platz.
Mein Vater hat es mal so schön gesagt, du musst nicht warum, sondern wozu. Du musst es beantworten. Warum ist nach hinten, wozu ist nach vorne? Was machst du damit? Was machst du mit deinem Leben jetzt, mit dem Erlebnis, das du hast?
Ich habe ein Tagebucheintrag und ich möchte das so abschließend eigentlich vorlesen. Ich bin stolze Mutter eines Jungen. Ich sehe einen Vater, wie ich ihn mir für unser Kind nicht besser hätte vorstellen können. Trotz der schwierigen Zeit, trotz des unglaublichen Schmerzens, trotz dem Verlust des am meist geliebten Menschen und trotz einer Gesellschaft, die das Thema Kindstod meidet wie der Teufel das Weihwasser. Trotz all dem, unseren Noel und die damit verbundene Zeit würde ich niemals mehr hergeben wollen.
Ganz am Anfang schon der Tod. Sie haben den Doppelpunkt-Sendung gehört von der Cornelia Kasis. Sie war im Gespräch mit einer betroffenen Mutter und einem betroffenen Vater, der Beatrice Vögtli. Und Michael Weber. Außerdem zu Wort gekommen ist Psychiatrieprofessorin Anita Riecher und die Hebamme Franziska Maurer. Franziska Maurer leitet die Fachstelle Frühgeburt und perinataler Kindstod in Bern. Und genau dort kommen verwaiste allgemein oder verwaiste Eltern kostenlos Hilfe und Unterstützung über. Die Internetadresse ist fpk.ch. www.fpk.ch.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.